Andi.
Thorsten.
Schon wieder du. Hier.
Mensch, einigermaßen ungeplant und spontan, aber ja, ich denke, wir sollten reden.
Ein neues Plus Eins. Das machen wir jetzt aber nicht jede Woche, oder?
Nee, nur so lange, bis wir die Folge 100 aufgenommen haben und dann können wir ganz normal durchsehen. Dann können wir irgendwann auf Folge 200 vielleicht auch.
Ach, ich finde es eigentlich ganz charmant, dass die Sonderfolgen dieses Nachspielzeit Plus Eins bei uns haben. Hey, ihr da draußen, Fans, schreibt uns doch mal, wie ihr das findet.
Ja, lasst einen Kommi da und macht das Herz, macht die Glocke weg oder so.
Und einen Daumen nach oben.
Immer gerne, aber ohne Quatsch, sind wir noch im Intro oder kann ich schon einfach...
Mach.
Ach so, also wenn ihr uns einen wirklich großen Gefallen tun wollt, ne, also immer mit 5 Sternen bei allen Podcatchern, die ihr habt, einfach bewerten, das wäre super.
Ja, finde ich auch. Macht das auf jeden Fall. Macht das, was der Andi sagt. In diesem einen Fall. So, aber Andi, warum sitzen wir denn jetzt schon wieder zusammen? Welche unfassbaren Ereignisse sind denn bei Fortuna eingetreten? Fortuna ist pleite.
Fast.
Können wir das so zusammenfassen?
Also ich habe Arndt Hofemann so verstanden, als wir nämlich vorhin auf dem Mitgliederforum Finanzen uns durch Zufall einfach so in die Arme gelaufen sind, als hätten wir es gar nicht geplant.
Und dem Arndt auch in die Arme gelaufen
sind. Und dem Arndt und dem Dominik und der halben Finanzabteilung von Fortuna. Ja, da wurde uns ein bisschen was zur Bilanz, zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung erzählt. Und zum Status der Corona-Hilfen. Und wir haben uns gedacht, wer wären wir, wenn wir dieses Wissen nicht sofort mit der Welt teilen würden?
Insbesondere, wo wir hier in unserem Podcast-Team ja ein Diplom-Bankfachwirt haben.
Ist Diplom, das korrekt? Fast. Ein Diplom-Bank-Betriebswirt.
Betriebswirt?
Ja.
Mein Gott.
Ja, der Fachwirt ist das Erste, dann kommt der Betriebswirt und dann kommt der Diplom-Betriebswirt.
Okay, genau. Ja. Na, jetzt haben wir genug angegeben, der uns aber all diese Zahlen natürlich, wie es für Bankiers... Ja, für Geschäftsleute und unter der Geschäftsmannsehre ist neulich bei mir im Job wieder gefallen, der Begriff der Ehre unter Geschäftsleuten.
Ist das so?
Ja, hatte ich neulich sogar in einem NDA. Das fand ich am besten. Also NDA, Geheimhaltungsvereinbarungen, in denen definiert ist, was man darf und was man nicht darf mit Informationen. Und dann stand aber so sinngemäß der Satz zusätzlich, naja, und im Zweifelsmann gilt das Wort unter Geschäftsleuten. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann hätten wir uns das NDA sparen können, wenn eigentlich doch im Zweifelsfall das Wort unter Geschäftsleuten gilt, oder?
Ja, ich kenne sonst nur den ordentlichen Kaufmann. Der ordentliche Kaufmann macht auch gewisse Dinge richtig.
Aber ich glaube, wir haben das Niveau für diese Folge schon gesetzt. Es wird staubtrocken. Es geht um bilanzielle, finanzielle Dinge. Und wir haben uns gedacht, das passt vielleicht in das kommende Hertha-Auswärtsspiel nicht so gut rein, sodass wir euch hier die Chance geben, die Folge entweder zu hören oder zu skippen. Das sehen wir dann an den Abrufzahlen.
Genau, also ich erzähle heute, also ich denke, alle Zahlen zwischen 0 und 9 werden vorkommen.
Ja.
Da bin ich ganz positiv gestimmt.
Ich habe schon reingehört in die Zukunft.
Ah ja, ja, sehr gut. Und die meisten Buchstaben werden wir auch benutzen. Es wird toll, ja.
Aber fangen wir an mit dem Thema Corona-Überbrückungshilfen. Warum fangen wir damit an, obwohl Arndt Hofemann damit aufgehört hat? Er hat nämlich nach seinem Vortrag zu den Zahlen des Finanzjahres 24/25, also letzte Saison. Es geht die ganze Zeit heute um die letzte Saison. Da war jetzt der Stichtag zum 30.06. dieses Jahres und das ist nun die Bilanz, über die wir uns heute unterhalten. Die hat Arndt Hofemann vorgestellt und danach nochmal, ja, ich sag mal so ein Roundup zu den Corona-Überbrückungshilfen gegeben zu dem Thema. Und wir dachten, das schieben wir an den Anfang, weil es dann auch später für die Bilanz ein bisschen an der einen oder anderen Stelle relevant wird und blicken einfach nochmal zurück. Worum geht es eigentlich bei den Corona-Überbrückungshilfen?
Ja.
Ich kann dazu was sagen, weil ich habe die Folie sozusagen auch hier vor Augen. Es war zu Corona-Zeiten so, dass Unternehmen antragsberechtigt waren, und zwar aller Branchen, die einen Jahresumsatz bis zu 750 Millionen hatten im Jahr 2020, sogenannte Überbrückungshilfen zu bekommen für die Ausfälle, die Corona-bedingt bei diesen Unternehmen auftraten. Also bei der Gastronomie logischerweise nahezu 100%, weil einfach keine Gäste mehr kamen. Aber auch im Fußball war es ja durchaus ähnlich, dass Zuschauereinnahmen weggebrochen sind etc. Und ja, das konnte beantragt werden. Ich glaube, soweit ist das klar. Und die Voraussetzung für diese Anträge war ein Corona-bedingter Umsatzrückgang von mindestens 30% gegenüber einem bestimmten Referenzmonat im Jahr 2019, also ein Jahr davor sozusagen, der Vergleich. Die Antragstellung musste über einen prüfenden Dritten erfolgen, also einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Das konnte der Antragsteller, also Fortuna selbst konnte das nicht machen, musste das über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer machen. Und ja, gefördert wurden insbesondere die Fixkosten, also Miete, Leasingrat, Versicherungen, Zinsaufwendungen etc. Das hat die Fortuna wie praktisch jeder Fußballverein in dieser Zeit gemacht und damals auch diese Corona-Überbrückungshilfen bewilligt bekommen. Da geht es jetzt vor allem um die Corona-Überbrückungshilfen 3 in Summe 1,9 Millionen und August 2021 wurde das beantragt. Im Dezember 2021 gab es einen vorläufigen positiven Bescheid und die beantragten Gelder wurden überwiegend ausgezahlt. In der Zeit zwischen März und Juni 2022 wurden dann noch die Corona-Überbrückungshilfen 3 plus und 4 beantragt. Das sind weitere 1,7 Millionen. Also in der Summe reden wir hier über 3,6 Millionen. Ja, 3,6. Da kommen wir gleich noch zum Detail. Das hast du auch sehr schön von Arndt Hovemann heute erfragt. Aber das waren sozusagen die beiden Beträge. Der eine wurde, also 1,9 wurden ausgezahlt und 1,7 wurden beantragt. Im Oktober 2023, also nach überstandener Corona-Pandemie, hat Fortuna dann einen Rückforderungsbescheid von der Bezirksregierung Düsseldorf erhalten. Rückforderungsbescheid heißt, die 1,9 Millionen sollten oder sollen zurückgezahlt werden. Hauptgrund, die Umsatzrückgänge aus dieser Zeit seien nicht ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Und das hat Fortuna logischerweise anders gesehen und im November 2023 Klage gegen die Bundesregierung. Gegen die Bezirksregierung Düsseldorf Klage gegen den Rückforderungsbescheid beim Verwaltungsgericht hier in Düsseldorf eingereicht. Am Oktober 2024 gab es dann einen ersten Gerichtstermin, wo die damals zuständige Richterin, das war auch in der Presse, sagen wir mal schon sehr Fortuna wohlwollend allein die Zulassung der Klage reagiert hat. Also hat schon damals versucht, ob dieser Rückforderungsbescheid überhaupt rechtens ist, hat das in Aussicht gestellt. Und es kam dann aber trotz allem zur Verhandlung im April dieses Jahres. Und das habt ihr alle wahrscheinlich mitgekriegt. Das Urteil wurde zugunsten der Fortuna ausgesprochen. Also der Klage wurde stattgegeben. Fortuna muss die 1,9 Millionen nicht zurückbezahlen. Und dieses Urteil wurde ohne die Möglichkeit auf Berufung erlassen. Allerdings hat dann im Mai 2025, also dieses Jahres, die Bezirksregierung einen Antrag auf Zulassung der Berufung, also nicht mal auf Weiterführung der Klage, sondern erstmal, ob überhaupt eine Berufung zugelassen werden darf, beim Oberverwaltungsgericht gestellt. Und das ist jetzt auch der heutige Stand. Wir haben seitdem noch keine neuere Information, ob dies jetzt der Fall ist. Ja. Warum hat sich Fortuna sozusagen dagegen gestellt? Die Begründung der Bezirksregierung auf Rückforderungen, die setzt sich zusammen aus den folgenden Punkten. Sie sagen, ständige Verwaltungspraxis in NRW sei nur ausschließlich Corona-bedingter Umsatzeinbruch. Dann sagt die Bezirksregierung, der Abstieg der Fortuna schließt eine Ausschließlichkeit der Corona-Bedingtheit eigentlich aus. Und trotz Geisterspielen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Umsatzrückgang auch auf den Abstieg zurückzuführen ist.
Aber, sagte dann die Fortuna, ja, das sehen wir komplett anders. Denn die Förderrichtlinien sehen gar keine ausschließliche Corona-Bedingtheit vor. Das ist, sagen wir mal, ein Scheinargument, was das Land NRW da wohl herangezogen hat. Man könnte auch sagen, eine falsche Herangehensweise.
Vielleicht eine Flunkerei.
Man weiß.
Eine Funkelei.
Eine Funkelei. Und das Interessante an der ganzen Sache ist ja auch, dass vergleichbare Fälle bei anderen Fußballclubs anders gehandhabt wurden.
Der SC Paderborn ist im selben Jahr wie wir abgestiegen, 2020. Der FC Schalke 04 ist 2021 abgestiegen, hat jeweils bei der, in dem Fall Bezirksregierung Münster, entsprechende auch die Anträge gestellt, bewilligt bekommen und hat bis heute keine Rückführungsbescheide bekommen. Da hatte wohl die zuständige Richterin sich auch entsprechend informiert und die hatten, also bei Schalke wurden auch noch andere Dinge gemacht, da wurden dann zum Beispiel TV-Einnahmen rausgerechnet.
Ja, es gibt da keine einheitliche Praxis einfach, ne? Also bei Paderborn wurde dann gesagt, ach ja, ja, das wird schon so alles in allem 30% gewesen sein wegen Corona, vielleicht ein bisschen mehr, wissen wir nicht so ganz genau. Bei Schalke wurden halt irgendwelche Sachen rausgerechnet. Ja, und irgendwie sind das alles Vereine in NRW und wir als Fortuna Düsseldorf sind aber die einzigen, die halt eine einen Rückforderungsbescheid bekommen haben.
Genau.
Ja.
Aber also genau, und das ist, wir müssen die Begründung des Urteils des Verwaltungsgerichts noch nachliefern. Das Verwaltungsgericht sagt, es ist keine Erfordernis dieser ausschließlichen Corona-Bedingtheit, das haben wir gerade schon genannt. Es sagt, eine differenzierte Beurteilung der Umsatzeinbrüche ist überhaupt nicht möglich. Ne? Zu sagen, wo hört Abstieg auf, wo fängt Corona an, ist sehr schwierig zu beziffern, auch mit Blick auf Sponsoren etc. Und eben die fehlende einheitliche Verwaltungspraxis, weshalb es ein Urteil zugunsten von Fortuna eben gegeben hat.
Ja, und jetzt müssen wir auf das Oberverwaltungsgericht warten, ob es den Wunsch zur Berufung zulässt des Landes NRW oder eben nicht. Und da sagte Arndt Hovemann, da hat er einen Fortuna-Juristen zitiert, der sagte, ja, Oberverwaltungsgericht lässt sich da nicht treiben. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Das wird einfach dauern. Das hat auch jemand aus dem Publikum gefragt, wie denn da jetzt so der Zeithorizont sei. Und der ist einfach, ja, der ist nicht gegeben. Keine Ahnung, wann es da weitergeht. Ne?
Ja, und daran geknüpft ist natürlich auch noch die Auszahlung der Überbrückungshilfen 3 plus und 4, die eigentlich auch die anderen Vereine damals alle erhalten haben, die aber bei Fortuna ausgesetzt wurden, eben mit Begründung, dass man auf den Ausgang dieses Verfahrens wartete. Man würde jetzt so neudeutsch sagen, die sind eigentlich in der Pipeline.
Was heißt das jetzt für uns?
Ja, also zum einen vielleicht noch, bevor wir auf die Bilanz kommen, es sind auch noch Anwaltskosten bei Fortuna entstanden. Die werden inzwischen so auf zwischen 60.000 und 70.000 Euro beziffert. Und gar nicht so einfach, wohl Fachanwälte dazu finden, weil viele sich mit dem Thema befassen, nur auf der Gegenseite. Die meisten Kanzleien, die Experten sind, machen sozusagen die Rückforderungen der einzelnen Regierungen an ja, Betriebe, die das nicht sauber gemacht haben. Und aber Fortuna hat ja wohl eine Kanzlei in Berlin, mit der das läuft. Und natürlich auch, es ist tatsächlich viel Zeit und Arbeit auch auf Fortuna-Seite da reingeflossen, natürlich da eine Argumentation zu liefern. Man hat richtig gemerkt, wie Arndt Hovemann diese Nummer wurmt, weil er sich da vollkommen zu Recht unfair behandelt fühlt.
Ja, es nervt halt einfach, ne? Und vor allem, was bedeutet das für uns? Es bedeutet ja für uns.
Und noch ein Punkt. Ja, aber das war deine Frage, die du gestellt hattest.
Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ach so, okay, ja. Dann.
Also, Thorsten sprach eben, ne, was bedeutet es für uns? Es bedeutet für uns, dass wir auf Geld warten. Ne? Also, beziehungsweise, dass wir, also wir warten auf der einen Seite auf Geld, nämlich Überbrückungshilfe 3 plus und 4, die sind noch nicht ausgezahlt worden und wir warten darauf, ob wir jetzt die 1,7 Millionen zurückzahlen müssen, die wir erhalten haben. Thorsten sprach eben von 1,9 Millionen. Das ist der Streitwert, denn die Fortuna hat zusätzlich noch in Frage gestellt, ob denn ungefähr 200.000 Euro Kosten, die aufgrund des Hygienekonzepts entstanden sind, nämlich jeder Spieler musste vor jedem Training getestet werden.
Und Trainer mussten einen gültigen Impfpass vorlegen.
Zum Beispiel. Diese Kosten beliefen sich auf rund 200.000 Euro. Und da sagt die Fortuna auch, ja, aber das war ja nicht unsere Schuld, dass das so sein musste, sondern das wurde uns ja vorgegeben. Inwieweit das jetzt tatsächlich, das wollte ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, inwieweit das jetzt dann das Land NRW was für kann und deswegen der Streitwert höher ist, weiß ich nicht. Aber es geht erstmal darum, müssen wir 1,7 Millionen Euro zurückzahlen? Die haben wir zur Seite gelegt und kriegen wir noch 1,7 Millionen Euro extra. Und was das sehr, sehr Schöne an dieser ganzen Sache ist, es besteht erst einmal für die Fortuna aus dieser ganzen Nummer kein Risiko mehr.
Genau.
Denn die 1,7 Millionen Euro, die wir zur Seite gelegt haben, die haben wir mittlerweile bilanziell ausgebucht.
Das war, glaube ich, schon 22, 23 der Fall. Wenn ich mich nämlich erinnere, letztes Jahr tauchten die als Posten schon auf.
Genau. Die sind weg. Die sind quasi aus der Bilanz schon rausgerechnet.
Die haben wir schon ausgegeben.
Genau. Und die 1,7 Millionen aus der 3 plus und 4, die können halt nur noch dazukommen. Das heißt,
die sind nicht eingeplant.
Genau. Wir gehen da im Endeffekt, sollten wir bei beiden Fällen Recht bekommen, gehen wir auf jeden Fall als Gewinner daraus. Sollten wir bei beiden Fällen nicht Recht bekommen, gehen wir aber nicht als Verlierer oder zumindest nicht mehr als Verlierer, als dass wir es in der Vergangenheit bereits bezahlt haben.
Genau, also bilanziell aktuell hat das keinen Einfluss mehr, sollten wir den Rechtsstreit dann doch noch verlieren.
Genau.
Und das vielleicht nochmal zur Einordnung dieses ganzen Themas. Das wird gleich in der Bilanz auch nochmal eine Rolle spielen, aber ich fand das eigentlich ganz gut, dass Arndt Hovemann das so, ich sag mal, so ein bisschen kompakt nochmal zusammengefasst hat, weil wir damals beim Feedback von euch auch so ein bisschen gehört haben, dass nicht jeder das ganze Thema so ein bisschen begriffen hat. Vielleicht haben wir das jetzt basierend auf den Aussagen von Arndt Hovemann heute auch nochmal so ein bisschen kompakt dargestellt, wie da eigentlich der Stand der Dinge ist. Und dann kommen wir, würde ich sagen, zur eigentlichen Bilanz der Saison 24-25.
So, starten wir also mit der Bilanz und da beginnen wir, wie sich das gehört, mit der Gewinn- und Verlustrechnung, also mit der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2024-2025. Wie gesagt, Bilanzstichtag ist der 30.06.2025. Alles, was vorher passiert war, war interessant. Alles, was danach passiert ist, ist für uns in diesem Fall nicht mehr so interessant. Aber da werden wir gleich auch noch Beispiele zu nennen.
Bei Spielertransfers vor allem.
Zum Beispiel. Die Fortuna hat im letzten Jahr 68.790.000 Euro Einnahmen generiert. Das sind ungefähr 1,5 Millionen Euro weniger als im Jahr davor. Mhm. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir im Jahr davor etwas erfolgreicher waren im sportlichen Kontext. Also Pokal-Halbfinale und Relegation seien da mal genannt, auch wenn die dann ja in dem Moment sportlich dann nicht mehr so erfolgreich waren. Aber die haben natürlich insgesamt damit reingespielt.
Da kommen natürlich mehr TV-Gelder rein, sowohl im Pokal als auch ein Relegationsspiel bringt auch erstmal TV-Geld. Aber nicht nur das, sondern wir haben natürlich durch das Heimspiel auch nochmal ein zusätzliches Heimspiel, was ja auch ein nicht unerheblicher Ticketbetrag ist.
Genau. Insgesamt sind das ungefähr 10 bis 12 Millionen Euro weniger.
Das ist schon krass.
Das ist krass. Im letzten Jahr hatten diese beiden sportlichen Erfolgsthemen einen Effekt von 10 bis 12 Millionen Euro auf der Habenseite. Bei den Ausgaben konnte die Fortuna insgesamt rund 2,5 Millionen Euro sparen im vergangenen Jahr und hat jetzt Aufwendungen von ungefähr 67 Millionen Euro hier zu Buche stehen.
Das ist grundsätzlich sehr positiv. Da gehen wir auch, also in beiden Fällen gehen wir gleich dann noch ins Detail.
Genau, insgesamt, aber auch da, naja, der sportliche Erfolg oder weniger Erfolg
bedeutet weniger Punktprämien.
Weniger Punktprämien, bisschen weniger Ausgaben für den Spielbetrieb, weil man halt ein Spiel weniger ausrichten muss und ja, und diverse Maßnahmen wurden dann hier noch so angeführt. Genau.
Ja.
Die Fortuna hat insgesamt ein positives Zinsergebnis erzielen können.
Mhm.
Das ist tatsächlich ein etwas überraschendes Ergebnis aus meiner Sicht, weil das Zinsniveau ja insgesamt relativ niedrig ist. Hatte aber auch damit zu tun, dass wir offenbar einen KfW-Kredit aufgenommen haben in einer Höhe X und dieses Geld dann anscheinend ganz gut am Kapitalmarkt wieder angelegt haben und daraus Zinsüberschüsse erzielt haben, sodass wir also ein Zinsergebnis von etwas mehr als 110.000 Euro im Plus haben. 880.000 Euro Steuern zahlen wir dann auch noch, sodass wir insgesamt beim Jahresüberschuss von ziemlich genau 2.080.000 Euro landen.
Genau, wenn die Steuern dann schon abgezogen sind, oder?
Genau.
Ja.
Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern ist 2,8 und Jahresüberschuss nach Zinsen und Steuern ist 2.080.000.
Genau, das heißt, die kommen aufs berühmte Festgeldkonto, das selbst Fortuna hat. Und jetzt liegen wir da bei 3,5 Millionen in etwa.
Ja, ist das der Turnaround?
Nein.
Danke.
Ja, dazu muss man sagen, das hat Arndt Hovemann selbst sozusagen schon eingestanden. Das bedeutet nicht, dass der Betrieb finanziell jetzt von selber läuft, sondern er sagt ganz klar, diese Zahlen sind vor allem durch Spielertransfers zustande gekommen, weniger durch eben die Pokalerfolge. Mhm. Das Jahr davor war es noch so eine Mischung. Und obgleich sich das auch für diese Saison abzeichnet, weil wir ja Spieler abgegeben haben, wie Siebert oder Johannesson, wir kommen noch gleich zum Detail, wie das bilanziert wird, sodass wir da diese Saison schon wieder auf einer sehr guten Seite stehen. Also das Ziel ist, um das vorwegzunehmen, auch dieses Jahr wieder ein positives Ergebnis zu erzielen. Mhm. Aber wenn wir den Blick auf nächsten Sommer lenken, dann steht natürlich schon im Raum, dass möglicherweise, wenn es sportlich so weitergeht, und das hat auch Arndt Hovemann genau so eingeräumt heute, dass die Option Spielertransfers möglicherweise wegfallen könnte. Aber das können wir ja gleich jetzt bei den Erträgen vielleicht nochmal uns genauer angucken.
Ja, die wichtige Info ist natürlich, alles steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Das ist einfach so. Ne?
Das ist auch keine geheimnisvolle Erkenntnis. Das ist im Fußballsport in der Tat der Fall. Ich habe ihn am Ende gefragt, inwiefern ein Turnaround eigentlich realistisch in der zweiten Liga schaffbar ist. Und da sagte er ganz klar, solange Fortuna oder die meisten anderen Vereine, also er hat selbst Fürth genannt oder so, in der zweiten Liga aktiv sind, werden sie um Transfereinnahmen nicht herumkommen. Und man muss sagen, das gilt ja selbst für Erstligisten wie Eintracht Frankfurt, die Champions League spielen und Etikette natürlich für unfassbares Geld verkaufen müssen, aber natürlich auch unfassbare Aufwände als Eintracht Frankfurt haben. Und das ist als Fortuna Düsseldorf, wir sind halt als Verein größer als die Spielvereinigung Elversberg, ist bei uns nicht anders und nicht verwunderlich, dass wir ein bisschen mehr Kosten haben, unser Stadion zu betreiben, beispielsweise als Elversberg das Stadion an der Kaiserlinde.
Ja, insgesamt noch als Effekte auch aus dem vergangenen Jahr waren gute Ticketverkäufe. Also er hatte einen Slide, wo dann so das die beste zweite Liga aller Zeiten drauf stand. Und das hat natürlich eine Auswirkung. Also HSV und Köln und Hertha und Schalke und wie sie alle heißen, bescherten auch uns im letzten Jahr ein volles Haus. Ja, zwei davon sind jetzt raus. Also mit Köln und dem HSV sind zwei Spiele, die absehbar ausverkauft gewesen wären, jetzt nicht mehr da. Das muss man auch noch sagen.
Und dann hat natürlich diese zweite Liga, haben wir natürlich auch eine gewichtige Rolle mitgespielt. Bis zum Ende war die Chance auf den Aufstieg da, was sich natürlich auch in den Zuschauerzahlen und den Ticketeinnahmen niedergeschlagen hat, weil die Leute logischerweise bis zum Ende der Saison auch zu den Spielen gekommen sind.
Genau, und auch Merch gekauft haben. Das auch das bis zum Ende. Außerordentlich hohe Transfererträge, haben wir eben schon gesagt. Wir haben
Spieler entwickelt,
wir haben Spieler verkaufen können. Wir hatten Tanaka und Engelhardt, ne? Waren die beiden, ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Genau,
das sind die Haupttransfers, kommen wir ja gleich zu. Strategische Ausrichtung, Professionalisierung des Vereins, das bedeutet ganz klar Fortuna für alle und die damit einhergehenden steigenden Sponsoring- und Merchandise-Einnahmen.
Und dann in verschiedenen Bereichen wurden Aufwände reduziert.
Was sind die Resultate? Fortuna hat natürlich dadurch nach wie vor, auch durch die Aufstiege dieser Schwergewichte, eine relativ gute Position im TV-Ranking in der zweiten Liga am Ende der Saison erhalten. Ich meine, wir sind auf Platz 3, das hat er jetzt nicht extra genannt, aber das ist der aktuelle Stand, meine ich.
Das zweite Ergebnis war halt die aus der Spielerentwicklung die sehr hohen Transfererlöse, die wir dann im vergangenen Jahr erzielen konnten.
Genau. Und grundsätzliche Umsatzsteigerungen in nahezu allen Bereichen des Vereins. Und das ist doch eigentlich ein super Übergang, um auf die Erträge der letzten Saison zu gucken.
Ja, schauen wir auf die Einnahmen, die die Fortuna gemacht hat. Da gibt es als ersten großen Block die Zuschauereinnahmen, ne? Also klassisch aus dem Spielbetrieb, was wir an Geldern für Ticketing bekommen. Da ist im letzten Jahr 500.000 Euro weniger hängen geblieben. Das wurde aber durch die Fortuna für alle Einnahmen wieder ausgeglichen, denn wir hatten ja ein Freispiel mehr.
Zum einen und ein Relegationsspiel weniger. Auch genau. Nicht vergessen.
Ja, richtig. Aber wie gesagt, das wurde hinterher auf der Habenseite wieder ausgeglichen. Die Sponsoreneinnahmen sind gestiegen um 2,2 Millionen Euro. Das ist im Wesentlichen aus dem Fortuna für alle Topf, der sich ja Jahr für Jahr etwas erhöht. Den genauen Schlüssel kennen wir da auch nicht, aber es wird jedes Jahr etwas mehr. Das ist keine lineare Erhöhung.
Und es sind natürlich Sponsoren wie Vodafone dazugekommen. Das darf man auch nicht vergessen.
Waren die letztes Jahr auch schon da?
Ja, nicht diese Saison.
Okay, ja dann.
Die sind ja schon ein paar Monate da.
Jetzt. Stimmt, ja. Ja, TV-Einnahmen minus 7 Millionen Euro durch das früher aus im Pokal.
Und auch hier ein bisschen weniger, auch für Relegation gibt es ja Geld.
Genau. Und dann kommen Transfereinnahmen. Da haben wir 12,3 Millionen Euro Transfereinnahmen erzielt.
Sogar noch ein bisschen mehr als in der Saison davor. Davor waren es, glaube ich, Jolles, Fernandes Neto und ich kann es nicht lesen.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Christoph Klara.
Ah, Christoph Klara, genau.
Und jetzt eben Yannick Engelhardt. Und also vorwiegend, ich glaube für Oshino haben wir ein bisschen Geld gekriegt, aber das ist jetzt nicht so wichtig, Yannick Engelhardt und natürlich Ao Tanaka.
Ja. Und wenn ihr jetzt fragt, wo sind denn die Johannesson und Siebert Millionen? Das haben wir eben schon mal angerissen, die sind erst nach dem 1.7. verkauft worden. Das heißt, die zählen nicht mehr ins Bilanzjahr des vergangenen Jahres, sondern werden erst in der kommenden Bilanz ausgewiesen werden. Wir haben also eigentlich unser Transferüberschussgeschäft für diese Saison schon erledigt.
Richtig, zumal wir bei Siebert nahezu gar keine Abgaben haben, weil Siebert schlicht und ergreifend aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Da ist kein anderer Verein beteiligt, da kriegt niemand eine Ausbildungsentschädigung. etc. Da gibt es sozusagen fast das volle Programm. Bei Johannesson dürfte das ein bisschen anders aussehen. Da werden vermutlich nochmal Abschläge an den FC Kopenhagen und andere irgendwie notwendig sein. Aber bei Siebert kriegen wir wirklich eine große, volle Summe. Den ganzen Batzen.
Sehr positiv auch die Entwicklung.
Entschuldigung.
Ja, gerne.
Noch ein Punkt dazu. Denn jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, ja Moment mal, aber die Johannesson-Klausel, die wurde doch vor dem 1.7. gezogen. Das ist richtig, aber die Transfervereinbarung mit dem 1. FC Köln wurde tatsächlich erst in der neuen Saison festgesetzt. Das schien wohl auch im Sinne des FCs gewesen zu sein. Bilanziell.
Ja.
Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Mussten sie ja nicht. Die hätten ja pochen können. Nö.
Ja, wobei Johannesson wird wahrscheinlich bis zum 30.06. auch noch unter Vertrag gestanden haben. Stimmt. Formal. Ne?
Also, ja, aber das ist ja immer noch, das ist ja immer noch die alte Saison. Die Vereinbarung wird schon vorgesehen haben, dass der Transfer bilanziell bei beiden Vereinen erst, also wenn der FC, da weiß ich jetzt nicht, ob der FC über das Kalenderjahr seine Bilanz führt oder über die Saison. Aber das vielleicht nur als Hintergrund.
Ja. 6 Millionen Euro haben wir erlöst im Kontext Merchandising. Das ist eine Steigerung von 1,5 Millionen Euro. Das ist schon ganz ordentlich. Und da gab es vor allem den sehr, sehr positiven Effekt aus dem Sondertrikotverkauf der Japan-Trikots. Das hat Arndt Hovemann extra hervorgehoben. Davon haben wir, war das die Summe, 38.000 Stück oder war das?
Das war
eine andere Summe, ne?
Das 31.000 Stück. Also, wenn wir gerade beim Thema Trikots sind, es kam nämlich die Frage auf, wie viel Trikots Fortuna in so einer Saison verkauft habe, und letztes Jahr hat Fortuna 31.000 Trikots verkauft. Um das einzuordnen, in früheren Jahren waren das auch mal Anzahl an Trikots, die verkauft wurden, zwischen 12.000 und 14.000. Also das hat sich insgesamt nicht erst letzte Saison durchaus mittlerweile gesteigert.
Aber da müssten die sich auch eine goldene Nase allein an den Trikots verdienen, Thorsten. Das kann doch. Was ist denn da die Marge?
Ich bin noch nicht fertig.
Achso, na gut.
Denn ganz interessant ist, dass das haben sie mal ausgerechnet, dass im Rahmen von Fortuna für alle über Merchandise im Schnitt 1,20 Euro pro Zuschauer ausgegeben werden. Fand ich ganz interessant als Zahl. Also wenn wir 54.000, dann kannst du es dir ja auch errechnen, ist ja simple Mathematik, 54.000 mal 1,20 Euro, dann weißt du in etwa, was im Schnitt so ein Fortuna für alle Spiel allein an Merchandise abwirft.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, war die Marge, die wir bei so einem Trikot haben, die überraschend niedrig ist. Also lieber kein Trikot kaufen, sondern zwei Schals, war, glaube ich, so die Message von Arndt Hovemann.
Und eine Mütze, genau.
Ja, also wir müssen mehr als 50 Euro für ein Trikot bezahlen.
54, genau.
Ja.
Ist der Einsatz, der Wareneinsatz. Und was bleibt am Ende übrig? 10-15%, meine ich. Ja,
wenn man also rechnet, dass dieses Trikot im Verkauf 90 Euro ungefähr kostet, also 9 bis 15 Euro verdient die Fortuna an einem Trikot. Das ist gar nicht so viel.
Genau, weil eben die Einkaufskosten so groß sind. Grundsätzlich gilt das insgesamt bei Merchandise, dass du relativ hohe Aufwände, zu denen wir gleich auch kommen, immer hast, sodass Merchandise selten irgendwie zu 80-90% dieser Erträge am Ende positiv in die Bilanz fällt, weil du eben sozusagen die Hälfte wieder für die Aufwände ausgeben musst. Und bei Trikots ist diese Marge leider am geringsten, so dass Trikots am schlechtesten laufen. Aber man verdient natürlich trotzdem noch was. Und Adidas ist da sicherlich auch nicht der günstigste Partner, was das betrifft.
Ansonsten haben wir noch ein bisschen bei den Mitgliedsbeiträgen positive Effekte heranziehen können. Zum einen, weil wir immer mehr Mitglieder werden, und zum anderen, weil ja auf der vergangenen Mitgliederversammlung auch die Mitgliedsbeitragserhöhung positiv beschieden wurde, sodass also auch da leichte Pluszahlen zu halten sind.
Welcher Bereich der Erträge ist das? Ist das Sonstige?
Das ist nur Sonstiges, Mitgliedsbeiträge.
Ja.
Ja, das waren die wesentlichen Einnahmenzahlen. Und wir alle wissen, nicht nur wir Diplombankbetriebswirte, sondern auch Projektmanager werden wissen, wo Einnahmen, da auch Ausgaben.
Nicht bei uns.
Ja, Ausgaben. Wo viel Merch, da viel Kosten, habe ich mir aufgeschrieben. Der Materialaufwand ist auch gestiegen,
Ist übrigens auch logisch, wenn man mehr Trikots verkauft, natürlich. Muss man auch mehr Trikots einkaufen.
Ja, richtig. Ne? Also rund 800.000 Euro sind da raufgekommen.
Also im Vergleich zum Jahr davor.
Genau. Der Spielbetrieb der Lizenzmannschaft ist etwas höher. Naja, Da haben wir.
Nein.
Ah, nee, Entschuldigung. Das,
da, also die ich war Kosten Person, für die genau, Lizenzmannschaft sind gesunken.
Da, genau, ich hab falsch, in der falschen Zeile geguckt.
Richtig, sie sind um 2 Millionen gesunken.
Ja, das nehmen wir mal so hin.
Ja, das liegt daran, dass natürlich keine Pokalprämien gezahlt wurden, das hatten wir ja schon gesagt. Plus tatsächlich die Transfers im Winter, die Abgabe von Felix Klaus und die Leihe von Jordi de Weis sind tatsächlich 2 Großverdiener, teilweise ja jetzt gewesen mit Klaus, die bilanziell durchaus einen Unterschied gemacht haben, dass sie nicht zur Verfügung standen. Also ich behaupte mal, da hat Fortuna bestimmt über 500.000 allein durch die 2 Spielerabgänge im Winter gespart. Behauptung von mir. Ja, aber ja. Ist nicht unrealistisch, wenn man drüber nachdenkt. Genau. Und ja, die Personalkosten für andere Mannschaften sind leicht gestiegen. Das ist vielleicht auch ein guter Exkurs, um das Thema U17 kurz anzusprechen. Denn bisher war es so, im betrieblichen Teil oder betriebswirtschaftlichen Teil des Vereins sind die Profimannschaften enthalten in der Bilanz. Bedeutet also, die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft und auch die U19 gilt als Profiteam. Was Fortuna allerdings erstmalig in der Saison 24-25 gemacht hat, ist auch die U17 in den Profibereich zu zählen. Jetzt stellt ihr euch zurecht die Frage, ja, kann man das denn so einfach machen? Ja, ganz so simpel ist es tatsächlich nicht. Es ist so ein bisschen wohl, ja, nicht Grauzone, aber es ist eine, sagen wir mal, übliche Verfahrensweise, die viele Vereine machen. Das heißt, Fortuna hat das mit dem Finanzamt geklärt, hat das mit Steuerberatern erklärt, ob das legitim ist. Und warum macht man das? Das hat steuerliche Vorteile. Da ist er heute nicht so drauf eingegangen, aber es gibt einen ideellen Vereinsbereich und es gibt einen, wie heißt der, betrieblicher Bereich, und die werden unterschiedlich besteuert. Und grundsätzlich ist es steuerlich von Vorteil, wenn eine Mannschaft sich im betrieblichen Bereich befindet und nicht im ideellen Bereich, weil man da einfach weniger Steuern zahlen muss. Und das hat man mit der U17 gemacht und so kommt dann auch dieser Unterschied zustande. Ich glaube, das Personalbudget an sich für den Bereich andere Mannschaften, entsprechend hat sich das trotz allem ein bisschen verteuert, auch weil man ja unter anderem ein Frauenteam, die sind alle ideell, fällt mir gerade auf. Ich überlege gerade, ob meine Begründung Richtung war.
Ja, das sind ja trotzdem Kosten.
Ja, aber tauchen die hier auf? Ja.
Ja, klar. Ja, andere, genau. Spiel, ne, ist ja Spielbetrieb anderer Mannschaften.
Okay. Der ist auf jeden Fall gestiegen, eben wegen des Frauenteams, unter anderem. Da haben wir eine Mannschaft mehr und es ist natürlich auch möglich, dass die U19 oder die U23 etwas mehr Kosten verursachen. Nein, die U23 gehört zum Lizenzbereich, Entschuldigung. Aber dass diese Teams ja ein bisschen teurer geworden sind. Es gibt ja auch so Dinge wie Mindestlohn bei Trainern, die man jetzt zahlt. Vielleicht hat man mehr Trainer da eingestellt, etc.
Einen kleinen Exkurs gab es noch zum Thema Abschreibungen. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass wir Spieler als Vermögenswerte abschreiben. Aber das tun wir und das ist anscheinend üblich.
Das tun nicht nur wir.
Nein, genau, das tut man im Profifußball so. Aber das ist sehr interessant, denn wir haben im vergangenen Jahr Abschreibungen in Höhe von 2 Millionen Euro gehabt auf Spielerwerte. Und wie funktioniert das? Ein Spieler wird gekauft und wenn wir eine Transfersumme dafür zahlen, wird der Spieler mit dieser Transfersumme als Vermögensgut aktiviert.
Genau, darum sind ablösefreie Spieler erstmal schlecht für die Bilanz, denn die tauchen da nicht auf.
Genau, ein Spieler, also wir holen uns einen Spieler für 2 Millionen Euro, dann wird er mit 2 Millionen Euro aktiver in der Bilanz aufgeführt. Und wenn der einen 4-Jahres-Vertrag von uns bekommt, um das Beispiel nicht zu kompliziert werden zu lassen.
Jetzt musst du richtig rechnen, Andi.
Genau, dann können wir jedes Jahr 500.000 Euro Spielerwert abschreiben, sodass der Spieler am Ende seines ersten Vertragsjahres einen Wert von 0 hat.
Und was ist, wenn der Spieler früher geht?
Dann müssen wir aus aktiver passiver machen.
Mhm. Ja. Das bedeutet, dass die Summe dann auf einmal fällig ist, die noch aussteht sozusagen.
Genau, und das nennt man lineare Abschreibung. Es gibt auch degressive Abschreibung, aber das könnt ihr googeln, was da der Unterschied ist. Das könnte ich jetzt erklären, aber das ist für hier vielleicht ein bisschen zu weit
führt. Ja, genau. Vielleicht noch kurz zum Bereich Personal und Verwaltung. Also da geht es jetzt tatsächlich um die ganzen anderen Mitarbeiter von Fortuna. Die Zahl ist ein bisschen, also der Aufwand dort ist ein bisschen gesunken. Begründet ist das mit tatsächlich teilweise nicht besetzten Planstellen oder später besetzten Stellen und dadurch auch geringere Sozialaufwände.
Und noch ein Vorteil hatte unser sportlich, insbesondere im DFB-Pokal, nicht so gelungenes Abschneiden im vergangenen Jahr. Denn Wir alle kennen ja noch diesen guten alten Kölmel-Deal. Und jener Kölmel-Deal hat uns im letzten Jahr glücklicherweise nur 20.000 Euro gekostet, weil wir nur eine einzige Pokalrunde weit gekommen sind.
Zur Erinnerung, es ist so vereinbart, dass Michael Kölmel, der uns damals die Sportweltmillionen, dieses Darlehen gegeben hat, das innerhalb von wenigen Monaten verprasst wurde. Man muss es so sagen.
Das ist so traurig, ja.
Es ist eine üble Geschichte. Dass die Rückzahlungsmodalität der letzten ausstehenden Summen aus diesem Deal jetzt ja schon vor mehreren Jahren so geregelt wurden. Nee, nicht vor mehreren Jahren, tatsächlich vor rund einem Jahr, ne? Die aktuelle Modalität. Dass ja. Nur noch Einnahmen aus dem Pokal oder theoretisch europäischen Wettbewerben prozentual an Michael Kölmel abgeführt werden müssen, aber nicht mehr die TV-Gelder, die sich aus dem Ligabetrieb ergeben. Und ist logisch, wenn wir im Pokal früher ausscheiden, kriegt auch Herr Kölmel wenig bis gar nichts.
Ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Aufwandspositionen, sodass wir halt, ja, das Positive, was wir sagen können, mehr Ertrag als Aufwand ergibt ein sattes Plus in der Kasse. Katsching würden wir jetzt einspielen, wenn wir den Sound hätten.
Würden wir tun. Ich würde es trotzdem noch ein bisschen noch drauf eingehen. Und zwar zum Thema Spielbetrieb. Die Spielbetriebskosten sind grundsätzlich relativ hoch und sind auch leicht gestiegen, nochmal um knapp 200.000. Einfach, weil es Preissteigerungen im Bereich ÖPNV gibt. Also das ist unser Rheinbahn-Kombi-Ticket. Mhm. Da gibt es jetzt aber einen neuen Deal, der vorteilhafter für Fortuna ist. Das heißt, die Kosten dort werden zukünftig wieder gesenkt werden können.
Ja.
Ohne dass sich die Leistung verändert. Und tatsächlich waren die Reisekosten wohl für die Mannschaft einfach höher. Also auch Hotels kosten vielleicht mehr, aber vielleicht war es auch einfach weiter weg. Das weiß man nicht. Naja, und diesen Teil wollten wir nicht überspringen.
Stimmt, richtig.
Dann gibt es natürlich noch den Bereich für, fangen wir mal mit Stadionreparaturen an. Da hat nämlich Arndt Hovemann uns gesagt, dass es doch außerordentlich teuer ist, wenn man Gäste zu Besuch hat, weil die auch in Düsseldorf die Toiletten regelmäßig zerstören.
Ja, das scheint so ein Ding zu sein. Und wir hatten noch nicht mal Dynamo Dresden zu Gast und haben wohl.
Das kommt noch.
Ja, und hatten trotzdem wohl auch schon dieses Jahr wieder erhebliche Kosten, was die Reparatur von Toiletten im Gästebereich angeht. Das waren wohl im vergangenen Jahr rund 300.000 Euro, die Fortuna da aufwenden musste.
Und da hatte ich mit einem anderen Herrn zusammen die Frage gestellt, ob man da eigentlich andere Vereine in Regress nehmen könne. Und Arndt Hovemann sagte aber eher eigentlich nichts, ehrlicherweise.
Man kann es versuchen.
Und man kann es versuchen, aber eher auf freiwilliger Basis. Und fairerweise macht Fortuna das auch nicht bei anderen Vereinen. Denn überraschenderweise benehmen sich auch unsere Fans manchmal woanders daneben und zerstören auch dort Toiletten. Warum werden Toiletten zerstört
eigentlich? Ja, ich weiß es auch nicht. Und sie zerstören ja nicht nur Toiletten, sondern Achtung, Andis Pyro-Ecke Spezial, Bilanzfolge.
Wir wissen jetzt, wer eigentlich an allem schuld ist hier. Wer an diesen knapp 200.000 schuld ist.
Ja, denn im vergangenen Jahr hat die Fortuna eine Gesamtpyro-Strafe von ungefähr 350.000 Euro gezahlt. So, diese Zahl alleine führt zu größerer Empörung älterer Menschen, bis auf eine Dame, die ich hier ausdrücklich davon ausschließen möchte.
Ich glaube, der grundsätzliche Vorschlag der älteren Herren war, sämtlichen Ultras, und da steht ja Ultras immer als der Oberbegriff,
ja.
Wenn man das Ganze schon nicht versteht, allen Ultras die Karten wegzunehmen.
Ja, die Ultras sollten einfach keine Karten mehr bekommen.
Und ich glaube, das ist ein total logischer Vorschlag. What can possibly go wrong?
Ich würde vorschlagen, auf der Süd wird einfach eine Umfrage gemacht. Bist du Ultra, ja oder nein? Und jeder, der ja sagt, muss seine Dauerkarte abgeben.
Das scheint mir total logisch.
Für mich plausibel.
Und damit sind, glaube ich, alle Probleme, vielleicht nicht nur des Stadions, sondern auf der Welt, danach gelöst.
Genau, also das war der beste Vorschlag. Arndt Hovemann hat natürlich aus seiner Profession heraus ich möchte mal behaupten, eine ambivalente Sicht darauf. Er muss natürlich sagen, naja, das ist schon schlecht, weil das sehr viel Geld kostet. Aber deswegen Hooray für die ältere Dame, die dann auch sagte, ja, man muss aber vielleicht auch einfach mal überlegen, alle Bilder, mit denen der Verein wirbt.
Und die DFL.
Und die DFL und die im Fernsehen gut laufen, sind doch sehr häufig Bilder von Choreos, von Pyroaktionen, von Dingen, die die aktive Szene, um jetzt mal nicht zu sagen die Ultras, die aktive Szene auf die Beine stellt, die auch mindestens mal einen ideellen Wert haben. Ob der jetzt mit 350.000 Euro gegenzurechnen ist, da kann man sicherlich.
Das war doch auch eine Frage, die einer gestellt hatte, ob man das beziffern könne, wie sich das gegeneinander aufwiegt.
Ja.
Sehr abenteuerlich. Wie berechnet man das denn?
Ja, da waren insgesamt ein paar abenteuerliche Fragen dabei. Aber naja, also 350.000 Euro haben wir im vergangenen Jahr bezahlt. Die Rechnung aus Bochum ist noch nicht da, das wissen wir jetzt auch.
Aber das wird teuer.
Da wird wohl auch 1-2 Euro an die DFL, den DFB zu zahlen sein. Denn, das hatte ich ja in der Pyro-Ecke damals schon erwähnt, Spielverzögerungen, das wird immer doppelt so teuer. Das ist immer ärgerlich.
Ich rase noch kurz durch, ob wir noch andere Sachen hatten, die vielleicht relevant sind. Genau, im Bereich Verwaltung, der ist auch ein bisschen gestiegen. Auch das hat ein bisschen mit Fortuna für alle zu tun. Ein bisschen mehr Personal, was da hier und da zur Verfügung steht. Da ist ja auch das Thema Selbstvermarktung, gehört da noch ein bisschen mit rein. Also da sind die Kosten um 100.000 gestiegen.
Wollen wir noch kurz einen Exkurs zu kranken Spielern machen, Thorsten?
Ich weiß nicht, ob der an der Stelle reinpasst.
Naja, es sind ja auch Kosten.
Ja, die Frage wurde gestellt. Und also die grundsätzliche Frage, die gestellt wurde, die finde ich relativ klar. Das wurde nämlich die Frage gestellt, wer Spieler während einer Verletzung bezahlt. Und da ist es, das wisst ihr vielleicht auch von eurem Arbeitgeber, ich persönlich war zum Glück noch nie so lange krank, aber ich bin mir bewusst, dass ich nach 6 Wochen Krankheit irgendwann von der Krankenkasse bezahlt werde und auch nicht mehr mein volles Gehalt dann bekomme, sondern ich glaube 60% oder wie ist es? Irgendwie sowas.
Ja, und das es gibt da auch Beitragsbemessungsgrenzen. Also das wird nicht, also
die 3 Millionen, die ich in meinem Job im Monat verdiene.
Deine monatlichen Erträge, Einkommen wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Das wird Friedrich Merz bald alles ändern. Und dann werden auch die Innenstädte wieder sicher.
Ja.
So viel Ironie in dieser Folge.
Ja, und auch bei Fußballprofis ist es nicht anders. Fußballprofis haben auch 6 Wochen Fortzahlung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und dann springt die Krankenkasse ein und da es aber da Höchstbeträge gibt, werden wohl die meisten Fußballprofis eine private Zusatzversicherung haben, die ein auskömmliches Krankentagegeld ihnen dann zahlt.
Da will man nicht wissen, was so eine Zusatzversicherung als Fußballprofi kostet. Das geht richtig in die Asche, glaube ich.
Ich könnte dir sagen, was sowas für mich kostet, aber ich bin auch kein Fußballprofi. Ja.
So sieht's aus.
Und die große Frage stellte sich dann.
Richtig. Und das war eine sehr gute Frage.
Die war wirklich gut. Ja, ab wann muss denn die Fortuna dann eigentlich wieder bezahlen? Also
genau, ist der erste Einsatz wieder, ist beim ersten Tor. Das wird Torhütern dann schwierig.
Ja, und das ist sehr interessant. Da gibt es Ready to Play, nennt sich diese Regelung.
Mhm.
Wenn der Spieler...
Wenn der Ulf den Daumen hebt.
Genau, wenn der Spieler im Training alle Spielformen, alle Trainingseinheiten, alle Trainingsthemen mitmachen kann und... Theoretisch, wenn heute ein Spiel wäre, könnte er auflaufen. Dann ist er ready to play und ab dem Tag zahlt also auch die Fortuna wieder das Gehalt. Da gibt es dann wohl auch regelmäßig Uneinigkeit zwischen den Krankenversicherungen und dem Krankentagegeldversicherungen und der Fortuna oder überhaupt den Arbeitgebern, um es mal so zu sagen, wann denn genau dieser Tag ist. Und da, aber wie gesagt, ready to play Regel ist da üblich.
Ja, fand ich auch in der Tat ganz interessant. Bei den Aufwendungen oder Ausgaben noch 2 kleine Punkte, die ich nennen wollte. Und zwar gibt es noch den Punkt andere Fußballmannschaften, ist um knapp 275.000 gestiegen, der Aufwand, weil die Fußballschule wieder eröffnet wurde.
Ja.
Die kostet ganz schön Geld. Und jetzt verstehe ich auch, warum Arndt Hofemann vorher nämlich den Rotstift gezogen hatte. Weil das, weil das vermutlich so ein Punkt war, wo man sagt, ja, brauchen wir das wirklich? Und der ideelle Wert,
genau.
Da sind wir wieder bei, also nicht bilanziell ideell, sondern gefühlt ideell.
Vereinstechnisch ideell, ja.
Ist einfach zu hoch und darum finden wir das natürlich trotz allem gut. Aber wir müssen uns auch klar machen, da kostet ganz schön Asche, diese Fußballschulen. Und dann noch als letztes, nämlich den, um den Kreis zu schließen, es gibt noch den Posten Sonstige. Der ist von den Ausgaben von 3,3 auf 1,9 zurückgegangen, also um 1,3 Millionen. Und der Grund hier ist tatsächlich, dass die Rückstellungen der Corona-Riffe 3, also diese Ausgaben, die man da zurückstellen musste, die waren letztes Jahr in der Bilanz und jetzt eben nicht mehr.
Ja.
Rückstellungen jetzt musste man aber immer noch leisten. In der aktuellen Bilanz zum Beispiel ist eine typische Rückstellung das Gehalt für die Trainer, die entlassen wurden. Daniel Thune und seine Co-Trainer.
Ja. Gehen wir auf... Ja, ganz, ganz wenige Zahlen in der Bilanz ein, die vielleicht noch interessant sind. Man muss ja sagen, die Einnahmenüberschussrechnung ist dann doch der wahrscheinlich interessantere Teil. In der Bilanz, die Spielerwerte sind um 2,4 Millionen ungefähr gestiegen. Das liegt tatsächlich daran, dass Spieler vor dem 30.06. gekauft wurden.
Johannesson ist das prominente Beispiel in diesem Zusammenhang.
Nee, der wurde ja verkauft.
Wir haben einen Sommer davor Johannesson gekauft.
Ja, stimmt, ja.
Und darum taucht er in dieser Bilanz hier nämlich auf.
Stimmt. Ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das heißt, Spieler sind vor dem 30.06. gekauft worden. Die Abschreibung zieht aber erst ab dem 1.07. Und deswegen sind die Spielerwerte in dieser Bilanz um etwas mehr als 2 Millionen Euro höher als noch im vergangenen Jahr.
Genau, wir haben andere Spieler noch gekauft, Gio Haak zum Beispiel etc. Der hat auch 1 Million gekostet. Das sind so Spieler, die hier drin auftauchen.
Genau. Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit 11 Millionen und ein bisschen relativ unverändert. Da hat sich nicht viel getan. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man noch ein paar Euro auf dem sogenannten Festgeldkonto hat, was man dann, ja, ich habe Arndt Hovemann am Ende der Veranstaltung, Thorsten verliert gerade seinen Kopfhörer.
Ich habe ihn mir selber rausgerissen.
Ich habe Arndt Hovemann dann am Ende der Veranstaltung nochmal gefragt, ob denn jetzt von den 11 Millionen Festgeldkonto, ob er da noch ein bisschen was locker macht für möglicherweise Wintertransfers. Ja, er hat jetzt nicht sofort gesagt nein, er hat aber nicht gesagt ja, sondern hat eher so ein bisschen...
Nee, er hat gesagt, sie haben tatsächlich das noch nicht thematisiert.
Genau, es ist noch nicht klar, ob was gemacht werden muss oder nicht. Dafür sind wir noch ein bisschen früh in der Saison. Genau, und ja, den Jahresüberschuss haben wir eben ja schon mal thematisiert.
Es ging noch ein bisschen zu den Kreditverbindlichkeiten.
Genau.
Die sind nämlich weiter gesunken. Also welche Kredite? Naja, natürlich vor allem der Bau des Nachwuchsleistungszentrums am Flingerbruch. Da läuft ein Kredit bis 2033 und der wurde weiter abgetragen. Im Moment ist da noch eine Restmillionenlast von 5,7 Millionen. Letztes Jahr waren es noch 8,2. Also wenn ihr euch immer fragt, ja, wo bleibt denn das Geld aus diesen Transfers? Ja, weil solche Kredite zum Beispiel auch bedient werden müssen für unser Nachwuchsleistungszentrum. Und da wurden eben 3 Millionen von abgetragen. Wo wir gerade beim Thema Gebäude sind, das wurde auch angesprochen und gefragt. Und da hat Arndt Hovemann gesagt, also was diese infrastrukturellen Dinge betrifft, ist dieses Nachwuchsleistungszentrum momentan die Prio 1, also das einerseits das Begleichen des Kredites, dann das Eröffnen zweier weiterer Plätze hinter dem Gebäude. Es gibt da eine Fläche, die noch so ein bisschen brach liegt, mein alter Verein Rheinfranken. Und dann SC Flinger Nord, da habe ich früher gespielt. Entschuldigung. Das steht also infrastrukturell als allernächstes an, das zu machen. Und dann geht es noch um den Wandel von einer Bezirkssportanlage zu einem Vereinsgelände,
genau,
der mit der Stadt Düsseldorf gerade ausgehandelt wird. Denn tatsächlich ist das Gelände dort aktuell eine Bezirkssportanlage. Also wir könnten, vielleicht haben wir es auch schon, einfach da abends hingehen und Fußball spielen. Das ist verrückt, ne? Und das ist aber natürlich nicht im Sinne der Fortuna, was, sagen wir mal, den Zustand der Plätze betrifft.
Nee, genau. Da sind ja auch jetzt schon in den vergangenen 1-2 Jahren Kunstrasenplätze erneuert worden.
Richtig.
Ja, und je nachdem, mit welchem Schuhwerk man da drauf geht, also mit den 2 Zentimeter Eisenstollen, macht man leider einen Kunstrasen relativ schnell kaputt. Und dafür sind die dann doch sehr teuer.
Genau. Und dann steht tatsächlich nach wie vor auch, sag ich mal, in der Finanzseite bei Fortuna das Thema Funktionsgebäude an der Arena immer noch auf der Agenda. Da gab es jetzt keinen neuen Stand. Und dann kam auch nochmal die Frage aus diesem Vorvertrag. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese, ich glaube, türkische Baugesellschaft hieß, mit der man da ursprünglich zusammenarbeiten wollte.
Ja.
Da kam die Frage auf, ob da noch irgendwelche Regressansprüche oder Ähnliches entstehen konnten. Und das hat Arndt Hovemann verneint. Schlicht und ergreifend, weil niemals eine Beauftragung erfolgt ist, so dass man da auf der sicheren Seite ist.
Genau. Kommen wir jetzt, glaube ich, zum Rest gemischte Tüte, was ich mir noch so aufgeschrieben habe.
Ja.
Das Vereinsheim in Flingern, die Bar 95, Toni Turek Haus, wurde thematisiert. Da sagte Arndt Hovemann, ja, wissen wir gerade gar nicht so ganz genau, was wir damit machen wollen. Also es scheint dem Verein nicht zu gehören.
Ja.
Und man munkelt, da möge es Asbestlasten geben.
Ja, wie, oh, Moment mal, dieser Fitnesskurs, der hat da häufiger stattgefunden. Entschuldigung.
Du siehst schon ganz krank aus, Thorsten.
Aber findet da überhaupt noch was statt? Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Ist das überhaupt noch aktiv und im Einsatz?
Also das letzte Mal, dass ich da war.
Vor Corona, oder?
Boah, ja, das war so, ich glaube, Basteln von Osterkörbchen mit dem Kids Club vor einigen Jahren. Das ist das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich da war. Das ist wirklich schon einige Zeit her, ja. Da ist noch die Frage, wollen wir das überhaupt geschenkt haben, wenn wir es denn geschenkt bekämen und wie kümmern wir uns denn dann darum? Also dieses...
Man hörte raus, das Gebäude müsste man vielleicht abreißen, ne?
Ja, das hörte sich nicht so gut an. Es wurde der Biergarten thematisiert, ob man nicht auch eine winterfeste Variante da irgendwie einrichten könnte. Da war Arndt Hovemann sehr deutlich, indem er sagte, naja, Quintessenz, wenn die Fortuna da mit einer schwarzen Null rausgeht, ist das eigentlich schon ein ganz gutes Geschäftsergebnis gewesen. Da habe ich mich in einer Sekunde kurz gefragt, ja, warum machen wir das Ganze dann? Vermutlich, um die An- und Abfahrten ein wenig zu entzerren und einfach, um den Leuten da ein bisschen was zu bieten. Also es ist jetzt auf jeden Fall keine Cash-Cow. Spannend daran war, dass dieser Biergarten wohl auch bei Konzerten geöffnet ist und dass die Fortuna sich mit anderen Partnern die Einnahmen teilt. Aber es sind einfach nicht so viele, als dass da jetzt so wahnsinnig viel dran rumkommen würde.
Aber D-Live bekommt also auch bei unseren Heimspielen da ein bisschen was. Und die Stadt hat ja auch investiert, indem sie zum Beispiel diese Brücken da, wenn die auch Stahlkonstruktionen sind, aber diese Brücken gebaut hat.
Genau. Dann habe ich noch mitgenommen, wir haben ungefähr 3 Millionen Euro Kosten für Ordner.
Ja, und wir haben gehört auch, wie hoch die Ordneranzahl ist, die wir pro Heimspiel haben. Ja. Ihr könnt ja mal raten. Ratet jetzt mal für euch, bevor wir es auflösen. Was glaubt ihr, wie viele Ordner sind bei einem Fortuna-Heimspiel im Einsatz?
Mindestens,
denn es ist eine Spanne. Es hängt auch davon ab, wie viele Teile des Stadions geöffnet sind und wie das Sicherheitskonzept für ein Spiel ist. Aber es sind tatsächlich zwischen 500 und 800 Ordnern, die pro Heimspiel im Einsatz sind.
Und jeder von denen bekommt, und das soll er auch bekommen, auch das hat Arndt Hovemann nochmal sehr deutlich gesagt, jeder bekommt
eine Tasse. Ach so.
eine Gebrabbeltasse von uns. Hier, nein, natürlich nicht, sondern Mindestlohn. So. Und dieser Mindestlohn steigt auch regelmäßig. Auch das ist gut und richtig. Aber das bedeutet halt, dass wir einen wirklich, wirklich, wirklich hohen Aufwand haben für Sicherheitsdienste bei Heimspielen. Das ist Wahnsinn.
Das hat er schon auch letztes Jahr im Forum gesagt und auch auf der Jahreshauptversammlung, dass er persönlich, und er hat ja auch nun woanders gearbeitet, kein Stadion mit so vielen Treppenhäusern, Parkgaragen, Aufgängen etc. kennt. Und es ist nicht so, dass man die einfach geschlossen halten kann. Das geht aus brandschutztechnischen Gründen nicht, sodass in jedem dieser Treppenhäuser auf jeder Etage eine Person stehen muss und schauen oder bei jedem Aufzug, dass da nichts schief geht.
Ja, es gibt Menschen, die sagen, um unser Stadion aufzuschließen, brauchen wir mehr Ordner als Borussia Mönchengladbach beim Derby gegen Köln.
Ja, und das ist doch mal eine Aussage. Und das ist natürlich auch dann schwer kostenmäßig zu senken. Das geht in dem
Genau, Moment. Die Zahl wird immer nur nach oben gehen. Das ist abzusehen, ja.
Wenn wir jetzt Bilanz ziehen aus dem Ganzen, es gibt ja durchaus den Vorwurf der mangelnden Transparenz. Und ich persönlich finde das grundsätzlich aber positiv an das Arndt Hovemann da macht. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob der Finanzvorstand bei Bayern München sich in einem Mitgliederforum hinstellt und erklärt, woher die Einnahmen kommen. Und es wurde kritisiert, dass er hier und da ein bisschen zähneknirschend Informationen rausgegeben hat. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch schon Verständnis dafür, wenn jetzt nicht ausgeplaudert wird, wie viel der Co-Trainer verdient oder ja, bestimmte Einnahmen gehören nicht in die Öffentlichkeit, auch nichts an die Mitglieder. Und ich finde, das ist ein Vorwurf, also wenn man dann auch sagt, das wird halt alles beschönigt und schön dargestellt. Ja, mein Gott, was erwartet ihr denn? Dass der Verein sagt, ah nee, auch dieses Jahr nur 2 Millionen und auch der Zuschauerschnitt ist zwar gestiegen, aber das kostet alles so viel. Natürlich muss man das alles kritisch betrachten und ehrlicherweise sagt ja auch Arndt Hovemann, solange wir in der zweiten Liga sind, ist eigentlich nahezu jeder Fußballverein darauf angewiesen, Spielerverkäufe zu tätigen. Und wir sehen es ja in der ersten Liga, das haben wir eben getätigt. Das ist kein Zeichen von schlechter Buchhaltung, möchte ich jetzt mal einfach so sagen. Das ist, wie dieses Business funktioniert.
Ja, und man muss halt, glaube ich, jetzt in dem Kontext auch einfach mal klar trennen. Wir sprechen hier über die Finanzzahlen. Wir sprechen nicht über die Kaderplanung. Das gehört natürlich bei so einem Fußballverein alles am Ende zusammen. Und ich habe es ganz am Anfang gesagt, alles steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Wir sind ein Fußballverein und wir müssen guten Fußball spielen, um positiv aus der ganzen Nummer irgendwie rauszukommen.
Um ein Beispiel zu geben, wenn wir jetzt diese Saison schlecht abschneiden, wir werden am Ende 13. Wir werden dann im TV-Ranking fallen. Das kann uns mehrere Millionen nächstes Jahr kosten. und möglicherweise, weil Spieler keine guten Leistungen gebracht haben, ist es nächsten Sommer, also haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir die Mannschaft zusammenhalten können. Also alles hat natürlich auch sportliche Vorteile dann. Aber der Nachteil wäre, dass wir vielleicht nächsten Sommer keine hohen Transfereinnahmen erzielen. Das ist eine Gefahr, die sieht Andro Wimmermann auch. Er sagt, das ist durchaus möglich. Und dann ist natürlich die Frage, was ist die Konsequenz? Ja, die Konsequenz wäre, dass wir nächsten Sommer auch weniger in die Mannschaft investieren können. So funktioniert das. Und jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja, aber Moment mal, wenn das immer nur auf solchen Einnahmen beruht, dann müssen wir doch zusehen, dass der Verein ansonsten gesund arbeitet. Ja, aber ich behaupte, unser Verein ist kein aufgeblähtes Konstrukt. Also wenn ihr Arndt Hovemann erlebt und auch euch mit ihm unterhaltet, ich glaube, das ist schon einer, der den Rotstift ansetzt bei Fortuna. Das ist keiner, der sagt, ja, machen wir mal, ja, kein Problem. Sondern der achtet schon sehr, wie sich das, sag ich mal, für einen vernünftigen Finanzvorstand gehört, der achtet schon da sehr darauf. Ist jetzt auch kein Zufall übrigens, dass er bei der DFL in das Finanzgremium gewählt wurde. Und man muss sagen, natürlich, und das ist jedem bewusst bei Fortuna, ist es ein gewisses Risiko, dass man darauf bauen muss. Aber ohne kannst du keine Mannschaft zusammenstellen, die oben um den vermeintlichen Aufstieg mitspielt. Denn, und das muss man sich auch klar machen, je weniger du in die Mannschaft investierst, umso größer die Gefahr von sportlichem Misserfolg und dadurch geringeren Erträgen. Das bedingt sich eben alles. Und wenn man jetzt also fordert, ja, wir müssen die Kosten senken etc., ja, das erhöht aber das Risiko eines sportlichen Abstiegs und deutlich mehr Verlusten. Das heißt, es ist alles ein Abwägen, das ist ganz logisch und im Fußballgeschäft eben noch ein bisschen mehr, weil die Dinge nicht so klar auf, ja, das sind unsere Produktverkäufe, das sind unsere Kosten, das ist der Personalaufwand, den senken wir jetzt hier einmal. Ja, Personalaufwand beim Profiteam kannst du senken, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg geringer. Personalaufwand in deinem Verein kannst du senken, aber dann könnte es auch an manchen Stellen richtig hapern. Dann könnten dadurch bedingt vielleicht die Merchandise-Einnahmen wieder sinken, weil wir nicht mehr so viele Einkäufe haben, weil wir im Marketing nicht so gut aufgestellt sind, dass wir richtig analysieren, was sind die guten Produkte etc., dass die Zusammenarbeit dann nicht mehr... Das bedingt sich eben alles. Und das ist, ihr seht, ein hochkomplexes Thema, das alles zusammenzuhalten. Und aktuell funktioniert es und es wird auch diese Saison funktionieren. Das ist vielleicht noch ein Punkt für den Ausblick, wie es kommen wird. Eben das hatten wir ja schon gesagt. Die Einnahmen für diese Saison sind bereits im Transfergeschäft eigentlich schon wieder so gut, dass wir da schon sehr im grünen Bereich sind. Und wenn wir da schauen, also Sie haben gesagt, es wird ein positives Ergebnis angestrebt. Die Einnahmen sind positiv, weil Johannesson und Siebert eben bereits drin vorkommen. Die Rückstellung fürs alte Trainerteam ist grundsätzlich in dieser Bilanz so lange enthalten, es sei denn, da tut sich jetzt im Laufe des Jahres, also der Saison noch was, in der Rückrunde, ist gut möglich. Arndt Hovemann hat interessanterweise in diesem Zusammenhang gesagt, dass er nicht glaubt, dass Daniel Thun nach Magdeburg geht und er das aus seiner Sicht auch nicht verstehen würde, wenn er das täte. Das fand ich ein bisschen gemein und aber auch amüsant irgendwie. Und er sagt, grundsätzlich wird aber das positive Ergebnis vermutlich auch sehr stark vom Thema Überbrückungshilfe 3 bei Corona abhängen, weil ist ja logisch, wäre das jetzt dieses Jahr schon entschieden worden, dann hätten wir eben statt plus 3 Millionen vielleicht plus 6 Millionen plus am Ende 6 oder 7, vor Steuern gehabt. Dann hätten wir nochmal ein ganz anderes Ergebnis erzielt. Ja. Also da ist dann durchaus noch die Chance. Man kann aber Arndt Hovemann nur zustimmen, ja, also über den Berg ist man nicht. Man ist zu abhängig von Spieler Transfers immer noch, aber man darf eben auch nicht erwarten, also wir steigern ja die, sag ich mal, die fundamentalen Bereiche, wie Ticketing, wie Merchandising, wie Sponsoring, also diese Dinge steigen ja, das ist ja eine positive Entwicklung, nur kann man nicht erwarten, dass wir von 12 Millionen Ticketeinnahmen auf 20 Millionen innerhalb von 2 Jahren steigen. Das ist halt ein sukzessiver Prozess und der Vorwurf, der halt immer reinkommt, ja, aber die Ticketeinnahmen steigen ja nur, weil natürlich jetzt die Kartenpreise erhöht wurden. Das ist natürlich auch korrekt, das ist Teil der Wahrheit, aber ehrlicherweise ist das natürlich ein Thema, das euch auch im Rewe gerade begegnet oder im Aldi, dass die Preise eben höher werden von Dingen und man das, Fortuna erhöht die Preise ja nicht jedes Jahr und ich will das jetzt auch nicht positiv abfeiern, dass die Preise erhöht werden, aber ich kann es auch ein Stück weit manchmal verstehen, dass man solche Dinge manchmal tun muss.
Das ist ein volkswirtschaftliches Phänomen namens Inflation.
Richtig. Und andererseits haben wir natürlich jeweils ein Freispiel mehr gehabt. Das hat sich aber in den Ticketeinnahmen auch schon letzte Saison, wo die Preiserhöhung noch nicht stattgefunden hatte, nicht niedergeschlagen, weil die Zuschauerzahl halt gestiegen ist. Und das heißt, das hat natürlich mit sportlichem Erfolg zu tun. Und das ist genau das, was Andi sagte. Alles hängt vom sportlichen Erfolg ab. Das ist aber keine Schwäche der finanziellen Struktur, sondern das ist Profifußball. Finanzen hängen von sportlichem Erfolg ab. Das ist einfach ein Credo, aus dem man praktisch nicht rauskommt.
Ja. Wo wir rauskommen, Thorsten, mit Blick auf die Uhr und dass ich ein Kind zu Hause habe, was langsam sich nach mir, glaube ich, sehnt.
Ich glaube nicht.
ich stelle es also, mir zumindest so vor.
Ich glaube, einer der zwei Teilaussagen stimmt nicht.
Na gut, ein Kind habe ich zu Hause. Also, wo wir gut rauskommen, ist diese Folge. Es hat mir wirklich wieder große Freude gemacht, Thorsten, mit dir sowohl die Veranstaltung zu besuchen, als auch jetzt die Folge aufzunehmen.
Ich hoffe, es ist noch irgendjemand wach jetzt an dieser Stelle.
Man weiß es nicht. Ja. Und deswegen darf ich heute dir das Tschüss anbieten.
Ich nehme das Tschüss an. Oder nein, ich muss das wie in so einem Gerichtsfilm machen und so ans Mikro ranrücken. Ich nehme das Tschüss an dieser Stelle ehrlich an.
Tschüss.
Macht es gut.